wenn ich nie den ersten Schritt mache, werde ich nie laufen gehen. Ich muss halt irgendwann mal, muss ich halt mal losgehen, ja, oder will ich nie ankommen, wenn ich eine Wanderung mache, ja. Ich kann mir die tollsten Wanderungen vorstellen und in die Berge schauen und sagen, ach, wie schön wäre das da. Wenn ich nicht den ersten Schritt mache, dann will ich einfach nie auf dem Gipfel ankommen. Und so muss man das bei der Geldanlage auch machen.
Wenn es jetzt dann wirklich der Fall eintreten sollte, dass der ETF geschlossen werden muss, was passiert dann mit meinen Anteilen?
Dann ist alles weg. Nein, Quatsch. War nur Spaß.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf unserem Kanal, nämlich dem Kanal von Finanzen verstehen. Ich bin's wieder, der Philipp, und heute habe ich einen Gast. Es ist wieder ein Interview und da freue ich mich wirklich. Der heutige Gast ist nämlich Markus Jordan, CEO von Xtra.tf, und er ist extra von München angereist und wir haben uns am Wiener Börsetag getroffen. Beim Gespräch vor Ort war es wirklich super lässig, locker, lustig, und er hat unfassbar viel Wissen. Er hat nämlich über 30 Jahre Börsenerfahrung und betreibt mit Xtra.tf eine der größten Plattformen für ETFs und Finanzwissen im gesamten Dachraum. Gesprochen haben wir unter anderem, wie er gestartet hat, und siehe da, er hat damals eine Aktie gekauft, die jeder von euch kennt, wo jeder von euch schon mal irgendwas davon gegessen hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Danach tauchen wir ins Thema ETFs ein, und ich weiß jetzt auch, dass sein Papa investiert. Nicht unbedingt in ETFs, aber er investiert, und das finde ich ziemlich cool. Er erklärt alles sehr einfach und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ihm zu lauschen und seine Antworten zu hören. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch einiges davon mitnehmen und für eure Zukunft davon zehren können. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen, Markus, bei uns in Wien hier.
Ja, Philipp, hallo, danke für die Einladung. Und das ist mal ganz was Besonderes, weil wenn ich sonst Podcast-Aufzeichnungen für meinen eigenen Podcast mache, mache ich das meistens immer digital. Und jetzt schauen wir uns in die Augen ganz verliebt und da freue ich mich schon drauf. Ja.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich verfolge natürlich viele Leute immer auf LinkedIn, und vor kurzem habe ich von dir ein Posting gesehen. Das ist eigentlich um das Thema Finfluencer verbieten gegangen. Und du hast aber geschrieben, wer ohne Verstand investiert, ist selber schuld. Und was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt Börsenanalyst sein, wenn ich mit dem Investieren starten möchte?
Nee, also da ging es ja darum, dass, ich glaube, das war ein Artikel von Spiegel, dass die Grünen in Deutschland, die Grüne Partei, da Influencer jetzt verbieten will oder beziehungsweise stark reglementieren will. Und ich persönlich bin da einfach grundsätzlich eher der Meinung, man muss die Menschen in allen Bereichen eher dazu ermutigen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also das, es muss doch irgendwie klar sein, dass jeder sozusagen für sein Tun und Handeln irgendwie selbstverantwortlich ist. Ja, und bezogen jetzt auf den Finanzbereich muss doch auch oder sollte jedem klar sein, wenn man eine Geldanlage tätigt, wenn ich in irgendwas 5.000 Euro oder was auch immer investiere, dann muss ich doch irgendwie zumindest mal, ja, wie soll ich sagen, mich Mindestmaß damit beschäftigen, und jetzt einem Influencer, wo ich kein Vertrauen habe, wo ich den vielleicht auch gar nicht kenne, wo ich vielleicht auch nicht mal hinterfragt habe selber, ist denn der überhaupt gut oder was der sagt oder was da gemacht wird, wie schätzen das andere ein? Wenn ich das nicht tue und dann damit, weil ich blind einem Tipp gefolgt bin, damit Geld verliere, dann finde ich einfach, ist man selbst schuld. Ja? Und das meinte ich damit, man muss einfach, man darf sich regulieren, macht in bestimmten Bereichen natürlich Sinn, einen Rahmen zu setzen, macht auch Sinn, aber ich finde, jeder ist selbst dafür verantwortlich, und genauso wie, wie man vielleicht einen Führerschein, ein gewisses Fahren lernen muss, muss man halt auch in der Finanzwelt eine gewisse Grunderfahrung machen. Aber deine Frage war ja noch, ist es jetzt, muss man jetzt Finanzanalyst und so sein? Da sage ich, nein, muss man nicht, weil Geldanlage an sich, glaube ich, ist relativ einfach. Man muss aber halt natürlich verstehen, dass wenn ich hohe Renditen möchte, dass ich da auch ein höheres Risiko habe. Wenn ich wenig Risiko haben will, dann wird halt auch wenig rauskommen dabei. Und auf Basis dieser Angaben wird ja schon sehr, sehr viel klar, dass wenn mir einer, was weiß ich, im Internet 20% pro Jahr Rendite verspricht, dann sollte ich halt einfach zumindest ein gewisses Gespür dafür haben, dass ich da nochmal nachschauen sollte.
Ich bin ein absoluter Fan von dem Thema, nämlich dem Eigenverantwortung, weil, so wie du sagst, es ist so viel Regulierungswut teilweise, die aber im Endeffekt oft nichts bringt, weil natürlich eine gewisse Regulierung ist wichtig, aber die Betrüger zum Beispiel oder Anlagebetrüger, die halten sich an keine Regularien und solche Sachen. Also da ist trotzdem wieder der eigene Menschenverstand wichtig, und deswegen ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Und jetzt ein bisschen weitergedacht oder ein bisschen zurückgedacht, Wenn jetzt die Zuhörer sich denken, okay, wie soll ich jetzt investieren oder wann, in welcher Lebenslage soll ich jetzt anfangen, am besten mit dem Investieren zu starten?
Also da gibt es ja auch, das ist ja nicht mein Spruch, aber ein Spruch, und der heißt nämlich jetzt sofort, am besten jetzt gleich starten. Ja. Und das kommt aber natürlich immer ein bisschen drauf an, in welcher Lebenssituation ich bin. Ja. Also lassen wir mal Kinder außen vor, ja, weil Minderjährige, da sind ja die Eltern dafür verantwortlich. Oder nehmen wir doch die Kinder mal mit rein. Ja, da sind die Eltern dafür verantwortlich. Und wenn jetzt hier Eltern dabei sind, die gerade ein Kind bekommen haben oder Großeltern, die jüngere Enkel haben, bitte unbedingt so früh wie möglich anfangen für das Kind. Weil bis zum 18. Lebensjahr, jetzt unterstelle ich mal, wird das Kind von der Familie gesteuert und ist noch nicht selbst so stark aktiv. Und das sind 18 Jahre, wo man sehr, sehr ruhig und entspannt Vermögen aufbauen kann, auch schon mit kleinen Beträgen. Und darüber hinaus, wenn man jetzt, 30 ist oder 40 oder 50, lohnt sich immer auch Geld anzulegen. Es ist nur, glaube ich, ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ja, also ein jüngerer Mensch, der kann etwas mehr Risiko vertragen, weil er auch Krisen, die vielleicht kommen, aussitzen kann. Ein älterer Anleger, der muss vielleicht ein bisschen mehr schauen, das Geld, was ich in meinem Leben bisher auf die Seite getan habe, dass es vielleicht nicht so sehr im Risiko ist, weil ich dann im Zweifelsfall im Alter leben muss. Ja. Ich habe auch mal ein anderes Beispiel. Mein Vater, der ist sehr viel in Aktien investiert, der hat eine gute Rente, der hat ein Haus, wo er entsprechend wohnen kann, hat dann seine Kosten sozusagen im Griff und dem ist das immer wurscht. Und wenn ich immer sage, Papa, du hast da aber viel zu viel Aktien investiert, dann sagt er, es ist mir wurscht, das erbst du eh, alles du. Ja? Also das kommt wirklich immer drauf an, deswegen kann man, finde ich, es nicht so genau sagen. Ich finde, weil du auch vorhin gefragt hast, ja, muss es kompliziert sein? Nee, Geldanlage muss nicht kompliziert sein. Und man kann das auch immer so an ganz einfachen, wie soll ich sagen, vielleicht Lebensweisheiten packen. Ja? Das kommt auch nicht von mir. Das habe ich mal selber auf einem Vortrag vom Finanzvisier, das ist so ein Blogger in Deutschland, gehört. Der hatte mal einen Vortrag gehalten, das ist auch schon Jahre her. Und er hat gesagt, okay, nehme an, du investierst Geld und das Portfolio geht ins Minus. Ja? Wie geht es dir, wenn du 1.000 Euro verlierst? So, dann wird vielleicht jemand, der wenig Geld hat, sagen, boah, jetzt 1.000 Euro von meinen Ersparten weg, ja, Katastrophe. Ja, da kann ich auch gar nicht mehr schlafen, schlimm. Ja. Wenn jetzt aber einer mehr Vermögen hat, dem ist eine Schwankung von 1.000 Euro im Portfolio, naja, ist es auch nicht schön, aber kann man verschmerzen. Ja. Und so kann man sich ja mal diese Risikobeträge nach oben sozusagen mal vorstellen. Und in seinem Beispiel war halt dann so, ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du jetzt 30.000 Euro verlierst und 30.000 Euro, das ist ein guter Mittelklassewagen, ja, weiß nicht, ein Golf oder so, ich kann jetzt nicht genau sagen, was die kosten. Und ja, also ein Neuwagen verlieren ist irgendwie blöd. Ja. Und so hat das jetzt gar nichts so mit Risiko zu tun oder mit Großportfoliotheorie oder den ganzen komplexen Themen, sondern einfach nur mal überlegen, okay, ich investiere jetzt an der Börse, ja, ich weiß, breit gestreut, Risiken im Griff haben, aber was wäre denn, wenn ich jetzt von meinen 30.000 Euro, die ich investiere, 10.000 Euro verliere? Wie geht's mir dann da? Ja, und wenn ich das, weil das Blödste ist ja, was man immer machen kann, wenn man dann, wenn es eintritt, verkauft, weil man Angst hat. Weil dann ist man nicht mehr im Markt drin und kann es auch nicht mehr zurückverdienen sozusagen. Und dann ist der Verlust realisiert. Und deswegen lieber konservativer investieren, in schwierigen Phasen cool bleiben, das aussitzen und dann einfach eine etwas konservativere Anlagestrategie finden.
Da sind wir schon eigentlich tief in der Börsenpsychologie drin, was ja, wir auch immer wieder predigen sozusagen. Was mich jetzt noch ganz kurz interessiert, bevor wir jetzt da bei den ETFs dann tiefer reinsteigen, du sagst, der Papa investiert in ETFs oder in Aktien. Hast du deswegen diesen Zugang schon? Hast du den durch deinen Vater schon mitbekommen oder?
Nee, aber das ist gar nicht. Also erstens mal würde ich wünschen, dass mein Vater in ETFs investiert, aber er macht es einfach nicht, sondern er kauft immer nur Aktien wegen der Dividende. Und da haben wir manchmal schon so Diskussionen, aber ich lasse ihn jetzt und er lässt mich und ist alles gut. Nein, ich habe meinen Zugang zum Kapitalmarkt kommt vom Berufswegen. Also ich habe irgendwann mal eine Banklehre gemacht und mir war klar, ich will immer in dem Wertpapierbereich sein. Und aber wirklich der Trigger, und es ist jetzt nicht gelogen, es ist wirklich so gewesen, früher ist man ja noch in eine Bank reingegangen. Da gab es die Bayerische Vereinsbank in München, die dann mit der Hypobank später fusioniert hat. Jetzt heißt es UniCredit. Und da bin ich mit meiner Mutter immer zum Geld abheben gegangen, also das ist schon lange her. Und da hing an dem Schalter, wo der Kassier dahinter war, hing immer so ein ausgedruckter Zettel, wo Aktien drauf waren. Und die einzige Firma, die mir da was gesagt hat, war die McDonald's-Aktie. Und dann habe ich da irgendwie, das habe ich da halt immer hingeguckt. Und mein Vater oder meine Eltern hatten damals so eine Tageszeitung mit einem Wirtschaftsteil. Und dann habe ich da immer geguckt, wie die McDonald-Aktie steht. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, die steigt ja nur. Das wird immer mehr wert. Und dann gab es mal wieder einen Aktiensplit und dann ist sie wieder gestiegen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das cool. Dann habe ich meine erste Aktie, die ich selber gekauft habe, war die McDonald-Aktie. Und ich wollte eigentlich immer Börsenhändler werden. Bin ich nie geworden, aber für mich war dann klar, dass ich im Wertpapierbereich irgendwann mal tätig bin. Das heißt, ich habe dann eine Banklehre gemacht, war dann nach der Banklehre in der Anlageberatung, erst für kleinere Kunden, dann für größere Kunden. Dann bin ich, weil mir das dann ehrlicherweise zu langweilig geworden ist, weil das immer das Gleiche war, aber die Kunden immer größer geworden sind, dann bin ich zur DAB Bank, heutige Consorsbank, gewechselt, war da 5 oder 6 Jahre im Produktmanagement und das war für mich so ein bisschen auch nochmal der Augenöffner, weil da bin ich dann in dieses Thema ganz früh eigentlich schon, in das Thema Digitalisierung, Direktbanken, Selbstentscheider, sich selbst um seine Finanzen kümmern, bin ich reingekommen und das hat mir super viel Spaß gemacht und dann ging es so weiter und dann habe ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht.
Das Thema McDonald's, weil du gesagt hast, das war die einzige, was du da gekannt hast. Das heißt, du hast gewusst, McDonald's, die machen Burger, das schmeckt nur, das kenne ich so auf die Art und dann hast du einfach gedacht, Das verstehe ich prinzipiell und dann ist gestartet.
Ja, vor allem, weil es halt immer gestiegen ist. Ja, ich bin jetzt nicht jeden Tag da, habe die Zeitung gelesen und so, aber immer wieder mal und dann dachte ich mir, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, 20 Mark wahrscheinlich war das damals noch, ja klar, Mark, und dann 25, dann 30 und dann irgendwann wieder ein Split, dann war es wieder 17 und dann, okay, das ist ja witzig, du musst nichts machen, ja, und es wird trotzdem mehr wert. Das fand ich irgendwie clever. Also eine clevere Art und Weise, Geld zu verdienen, ohne dass man was dafür arbeiten muss.
So einfach ist es. Eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, aber wir sind noch nicht am Ende.
Ja, das Problem ist ja, weißt du, und ich mache das ja auch schon lange und mit den ganzen Kollegen von mir, dem Team, das Problem ist immer, ganz viele Leute wissen, dass sie irgendwie was machen müssen, informieren sich auch und dann stehst du aber vor so einem Riesenangebot. Ja? Ich meine, wir sind heute auf dem Börsentag hier in Wien. Das sind natürlich viele Produktanbieter und natürlich erzählt ja jeder irgendwas und irgendwie macht doch alles irgendwie Sinn. Und dann gehst du am Abend nach Hause, hast noch ein paar Finanzzeitungen mit dabei und dann hast du plötzlich einen Wust an Informationen und weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Und das ist echt ein Problem. Ich glaube, dass die Leute vom Grundsatz her schon wissen, ich muss was machen. Aber auf dem Weg dahin verlieren sie sich und das Problem adressieren halt auch so neue Broker wie jetzt Trade Republic oder so, die diese Geldanlage so super simpel machen und so einfach und barrierefrei, dass halt die es anscheinend schaffen, viele, viele junge Menschen mit dem Thema zu beschäftigen, was auch super ist, ja, finde ich sehr gut. Und ich würde mir halt wünschen, dass, also in Deutschland gibt es ganz viele Leute, die in Versicherungen und Tagesgeld, Österreich wahrscheinlich ähnlich, ja. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sich mehr Leute da trauen. Und deine Frage vorhin war ja auch, wie soll man anfangen und wann soll man anfangen? Ich würde sagen, am besten einfach jetzt sofort anfangen, wirklich sofort online irgendwo zu einer Online-Bank gehen, sofort ein Depot eröffnen. Und man kann am Anfang halt nichts falsch machen, wenn man klein anfängt, im Sparplan oder mal was weiß ich, 500 Euro in den ETF und das mal einen Monat beobachtet. Also einfach mal anfangen. Ja? Das ist so wie, wenn ich nie den ersten Schritt mache, werde ich nie laufen gehen. Ich muss halt irgendwann mal, muss ich halt mal losgehen. Ja? Oder will ich nie ankommen, wenn ich eine Wanderung mache. Ja? Ich kann mir die tollsten Wanderungen vorstellen und in die Berge schauen und sagen, ach, wie schön wäre das da. Wenn ich nicht den ersten Schritt mache, dann will ich einfach nie auf den Gipfel ankommen. Und so muss man das bei der Geldanlage auch machen.
Sehr schöne Anekdote zu den Bergen, finde ich sehr gut. Und es ist extrem wichtig. Und so wie du sagst, du kannst, also für alle Zuhörer, du kannst ja heute schon ab 10 Euro teilweise pro Monat starten. Also steuereinfach jetzt, weil bei gewissen anderen Brokern jetzt noch niedriger. In Österreich gibt es halt hauptsächlich die Broker, die sagen wir mal, ab 10 Euro, ab 25 steuereinfach, dass die auch die Steuern für dich erledigen, weil wir sind in Österreich leider ein bisschen steuerfaul. In Deutschland musst du die Steuern ja machen selber. Aber jetzt haben wir eigentlich ein bisschen die Basics nochmal angerissen, ja, bisschen weiter als gedacht, aber es passt schon, das ist super. Und jetzt gehen wir mal aufs Thema ETFs. Nachdem du wirklich Experte bist, wie entsteht jetzt eigentlich so ein ETF?
Ein ETF ist ja wie ein klassischer Investmentfonds, heißt in Österreich auch Investmentfonds, ja, ist quasi ein jetzt sage ich es mal ganz simpel, wie eine Firma, ja, eine Firmenhülle. Ja. Nur der Zweck dieser Firma ist nicht, irgendwas operativ auszuführen, also keine Ahnung, irgendwelche Maschinen herstellen, sondern ein Portfolio zu verwalten. Ja? Und dann stellt sich ja die Frage, wo kommt das Geld her, was Anleger einzahlen? Wo kommt das Geld her in dem Fonds, was angelegt wird? Das kommt von Anlegern, die da einzahlen. Das heißt, ein Fonds ist ein Sondervermögen, eine rechtlich selbstständige Einheit, die von einem Vermögensverwalter bei ETFs, iShares oder Deutsche Bank oder Amundi oder so, die dafür verantwortlich sind, das nach bestimmten Anlagegrundsätzen anzulegen, zum Beispiel in den ATX oder in den MSCI World. Und Anleger geben dann ihr Geld rein und kriegen dafür Anteilsscheine, sind also an dem Gesamttopf sozusagen dann beteiligt. Und rechtlich gesehen, wie entsteht er jetzt? Es muss halt irgendwann mal diese Gesellschaft gegründet werden, das Sondervermögen gegründet werden. Das ist stark reguliert, was gemacht werden muss. Da gibt es auch verschiedene Parteien. Also ich habe schon gesagt, der ETF-Anbieter, das ist sozusagen der Vermögensverwalter. Dann gibt es eine Tochtergesellschaft sozusagen, die rechtliche Hülle darstellt. Die darf aber zum Beispiel nicht selbstständig auch die Wertpapiere verwalten, sondern da braucht es wieder eine Depotbank, das muss wieder eine andere Firma sein. Und in dieser ganzen Kette gibt es also verschiedene Parteien, die dann am Ende dafür sicherstellen, dass das sicher verwahrt wird, also dass nicht irgendjemand kommen kann und sagt, jetzt nehme ich mal deine Millionen von den Kundengeldern raus und auch gleichzeitig überprüft, dass nur das gekauft wird, was im Rahmen der Anlagegrundsätze halt erlaubt ist.
Und wenn jetzt ein ETF aufgelegt wird, ne? Also du hast gesagt, wenn da jetzt die Firmen gegründet werden, die das dann verwalten, die ersten Gelder, aus da reinfließen, sind das schon von Privatanlegern oder ist das schon eher, sind das viel größere oder ist das die Investmentfirma selber, die da irgendwie was investieren muss?
Also gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ja. Stell dir vor, du bist jetzt ein ETF-Anbieter und du hast, keine Ahnung, 100 ETFs draußen. Ja? Und jetzt stellst du dir die Frage, was könnte denn der 101. ETF sein? Ja? Dann guckst du natürlich, wo ist so die Interessenslage von Investoren? Machen wir mal vielleicht ein exemplarisches Beispiel. Sagen wir mal, die Investoren sind ganz heiß auf künstliche Intelligenz. Jetzt hast du keinen ETF, der einen künstlichen Index-ETF oder Index abbildet. Also willst du einen kreieren. Dann überlegst du dir, wie die Anlagestrategie ausschaut und so weiter. Das steht alles. Jetzt bringst du den raus. Und deine Frage ist, wer zahlt da eigentlich zuerst Geld an? Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Weil entweder kommt die Ursprungsidee von dem ETF-Anbieter selber, dann könnte es sein, dass der Vertrieb, also die Vertriebspartner, bestimmte Investoren ansprechen und sagen, hey, wir würden sowas machen, hättet ihr Interesse? Dann sagen die vielleicht, ja, das finden wir gut. Und die legen dann die ersten, was weiß ich, 5 Millionen rein. Es könnte auch sein, dass ein Kunde auf einen ETF-Anbieter zukommt und sagt, ich würde gern sowas machen, wir würden gern 100 Millionen investieren, könnt ihr uns ein Produkt auflegen? Dann wird das auch abgestimmt und dann investieren die und dann ist das Produkt am Markt verfügbar. Es könnte auch sein, dass, das ist aber jetzt, es wird immer komplexer, ja. Es gibt beim ETF-Handel spielen sogenannte Market Maker auch eine große Rolle. Das sind die Preise stellen für den ETF, weil er an der Börse gehandelt wird. Und es kann auch sein, dass ein Market Maker sogenanntes Seed Money gibt. Das heißt, der ETF wird aufgelegt. Jetzt muss man den ja irgendwie handelbar machen. Wenn es aber gar kein Geld reingibt, kann auch nichts kreiert werden, also kann auch nicht investiert werden. Dann sagt der ETF-Anbieter, der Market Maker sagt, okay, die ersten 10.000 Anteile für meinetwegen 10 Millionen, gebe ich rein, weil ich weiß, dass das Produkt in den nächsten 30 Tagen mindestens mal 10 Millionen von anderen Investoren bekommt. Und dann verkaufe ich meine Anteile, die ich auf meinem Buch habe, verkaufe ich dann erstmal ab. Ja, das gibt es auch. Ja. Für den Privatanleger, das muss man dazu sagen, ist es vollkommen irrelevant, ja, weil da ist eher die Frage dann relevant, wie sicher kann ich sein, dass ein ETF, den ich heute investiere, dass der dann auch dauerhaft da ist, ja, und was passiert, wenn der mal verschwindet, können wir vielleicht auch noch kurz besprechen. Das sind wirklich von dem Level der Fragen, die du da jetzt gestellt hast, sind es sehr, sehr High-Level-Fragen, ja, was es dann vielleicht, was wir vorher hatten, vielleicht wieder jemanden abschreckt, weil es so komplexe Sachen plötzlich sind. Deswegen nochmal ganz kurz, wenn ein ETF am Markt angeboten wird und ihr findet den auf einem Finanzportal oder an der Börse oder in irgendeinem Finanzmagazin, dann ist der da, den könnt ihr investieren, da könnt ihr einen Anteil kaufen, ab 100 Euro im Rahmen von Sparplänen, vielleicht ab 25 Euro, wie du vorhin gesagt hast, und alles andere wird sauber geregelt, ist sauber reguliert, da braucht man sich erstmal als Privatanleger keine Gedanken darüber machen. Da machen sich viele andere Gedanken darüber, brauchen wir uns keine Gedanken machen.
Branchen-ETFs, die sind ja meistens weitaus kleiner wie der klassische MSCI World. Der hat mehrere, eigentlich eine zweistellige Milliardenzahl von der Größe her. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering, dass der irgendwie einfach zu sagen, okay, wir haben keine Lust mehr drauf, wir verkaufen das alles sozusagen. Wie viel Volumen sollte oder ja, sollte ein ETF haben, um langfristig zu überleben oder dass die Investoren eigentlich sicher sein können oder ziemlich sicher sein können, dass der nicht einfach dann verschwindet?
Ja, also wenn ich mit ETF-Anbietern spreche und ich habe da kürzlich auch mal bei mir auf dem Kanal so ein Video gemacht, ich lege mir einen eigenen ETF auf, ja, was müsste ich denn tun? Und ich habe jetzt ganz genau die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwo so zwischen 60 und ich glaube 120.000 Euro im Jahr kostet das. Was sind das für Kosten? Das sind vor allen Dingen Kosten, um diese ganzen Rechtskonstrukt aufrechtzuerhalten, weil die Depotbank, die KAG, da ist ein Wirtschaftsprüfer und all diese, die Zulassung, Regulierungen, diese ganzen Jahresabschlüsse, die da gemacht werden müssen, da sind ja viele Parteien involviert, das hatte ich ja vorhin gesagt, die eben dafür sicherstellen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und die kosten natürlich. Ja, so, und wenn ich jetzt bei ETFs, die sind ja von der Tendenz her sehr, sehr günstig und wenn ich dann halt die niedrigen Gebühren, das ist ja das Einzige, wo der ETF-Anbieter aus dem Sondervermögen nehmen darf, um die Kosten und zu decken und sein irgendwas zu verdienen dran, dann kann man ja grob ausrechnen. Es wird immer so gesagt, sagen wir mal so, zwischen 50 und 100 Millionen Euro muss ein ETF haben, um einigermaßen kostendeckend zu sein. Aber auch da muss man halt immer sagen, es kommt ein bisschen drauf an, weil ich habe da immer zwei Beispiele. Wenn du jetzt ein Produkt hast, was sehr zum Beispiel gerne von Tradern genutzt wird, also zum Beispiel es gibt Short-DAX-ETFs, wo man auf den fallenden Markt setzen kann, ist ja eigentlich klar, dass in ein Produkt, wo man auf den fallenden Markt setzt, nicht langfristig Vermögenaufbau betrieben werden kann. Also da kann ja eigentlich nur ein hoher Umschlag stattfinden und wenig verwaltet werden. Ja. Und das andere Beispiel ist, wenn du jetzt zum Beispiel ETF-Anbieter bist und sagen wir mal, du hast ETFs auf jeden einzelnen Sektor, also auf Banken, Versicherungen und so weiter. Wenn jetzt in einem Sektor ganz wenig drin ist, aber in den anderen ausreichend, dann würdest du den einen nie zumachen, weil dann deine Produktpalette halt nicht mehr komplett ist. Ja. Aber aus Privatanlegersicht, um es auch wieder nicht zu komplett kompliziert zu machen, konzentriert euch einfach bei eurer Geldanlage auf 500 Millionen, auf eine Milliarde. Da gibt es immer noch, kann man bei uns auf der Webseite eingrenzen, da gibt es tausende ETFs, würde ich jetzt mal sagen. Da könnt ihr in alles abdecken, in alles investieren. Und wenn man jetzt mal ein Thema oder ein Spezialprodukt hat, wo man sagt, das will ich aber unbedingt haben, dann ist es in der Regel dann auch für andere so attraktiv, dass der. Und selbst wenn es kein Volumen hat, dann ist es vielleicht ein neues Produkt. Und die ETF-Anbieter geben so ein Produkt meistens so 2-3 Jahre Zeit, um zu reifen.
Wenn es jetzt dann wirklich der Fall eintreten sollte, dass die Reifung nicht passiert, ja, und der ETF geschlossen werden muss oder wird, was passiert dann mit meinen Anteilen?
Dann ist alles weg. Nein, Quatsch. War nur Spaß. Es ist nichts weg. Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Ja, die Emittenten haben eigentlich zwei, sagen wir mal, Ziele. Das erste Ziel ist natürlich, das Geld nicht verlieren, im Sinne von, dass es wieder an den Anteilsinhaber ausbezahlt wird, sondern lieber behalten und irgendwo mit einem anderen ETF fusionieren. Das wird ganz oft gemacht. Zum Beispiel auch jetzt in letzter Zeit ganz oft bei der Fusion, weil Amundi hat ja Comstage gekauft in Deutschland und jetzt haben die eine doppelte Produktpalette, jetzt werden die alle irgendwie zusammengeführt, also wie eine Fusion bei Unternehmen, werden halt die Sondervermögen zusammengeführt. Also das wird natürlich versucht. Oder der ETF wird aufgelöst, ja, dann ist es aber auch ein standardisierter Prozess. Dann wird der Kunde, also wir als Anteilsinhaber, werden dann angeschrieben. Das ist so jetzt im Sprachgebrauch, der Emittent hat angekündigt, dieses Sondervermögen zu schließen. Der letzte Handel findet am 1. Mai statt. Die letzte Kursfeststellung ist am meinetwegen 30. April. Ja, und dann kann man sich es wie bei einer Bilanz vorstellen, weil man weiß ja, was drin ist am 30. April. Man weiß, was das wert ist, was am 30. April ist. Man kann bis dahin alle Kosten rechnen und dann gibt es einen letzten Kurs. Sagen wir mal, der wäre jetzt 50 Euro. Ja. Und dann wird halt einfach, wenn ich 100 Anteile habe, kriege ich halt 100 mal 50, 5.000 Euro aufs Konto. Ja, dann wird das Sondervermögen aufgelöst, alles wird verkauft, liquidiert sozusagen und dann kriege ich halt dann den letzten festgestellten Kurs aufs Konto gutgeschrieben.
Und wenn so eine Fusion stattfinden sollte zwischen zwei ETFs zum Beispiel, habe ich da irgendeinen Verlust dann dadurch?
Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es in Österreich ist, steuerlich. Es ist eigentlich nur eine steuerliche Frage, ja, weil faktisch ist es ja, also wenn eine aufgelöst wird, ist es ein Verkauf. Das heißt, ich realisiere dann einen Gewinn oder Verlust und das wird dann halt entsprechend versteuert. Bei den Fusionen ist es meines Erachtens so, dass das immer so versucht wird zu drehen, dass es steuerunschädlich ist. Ich habe da bei uns auf der Webseite einen Artikel dazu geschrieben mal, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern aus dem Stegreif. Ich meine, eine Fusion ist immer steuerunschädlich. Das heißt, es wird steuerlich so getan, als ob das ursprüngliche Investment weitergeführt wird. Ja, es gibt ja dann so ein Umtauschverhältnis, ja, weil der empfangende ETF hat ja einen speziellen Kurs und der, das ist das Gegenstück von dem empfangenden, also der rein fusioniert werden soll, hat auch einen Kurs und dann gibt es ein Umtauschverhältnis und ich meine, dass es steuerlich dann als, also nicht als realisierter Gewinn oder Verlust gewertet wird.
Das werden wir jetzt, glaube ich, nicht herausfinden können, weil Österreich ist da immer wieder anders. Ich weiß es jetzt auch nicht,
dass man Stegreif... Einfach mal googeln, was passiert, wenn ein ETF geschlossen wird. Ich glaube, da ranken wir auf 1 oder so mit dem Artikel. Ja, also kann man sich nochmal nachlesen.
Den Link gibt es dann in den Shownotes, also für die das lesen wollen von eurer Seite. Und lustigerweise kommt immer wieder mal die Frage auf von den Leuten, was passiert jetzt, wenn jetzt der MSCI World, der bekannteste da eigentlich so ziemlich, der hat so im Durchschnitt so 1600 Firmen drinnen, also weltweit größten Firmen eigentlich. Und die meisten kennt man, ne? So wie du vorher schon gesagt hast, McDonald's, Apple und so weiter und so fort. Lustigerweise kommt immer wieder die Frage, was ist oder was passiert, wenn alle Firmen darin pleite gehen?
Dann schnell laufen. Nein, Spaß beiseite. Also stellen wir uns das doch mal vor. Ja? So. Also es sind die 1700 größten Firmen der Welt gehen alle pleite. Das ist wäre natürlich eine Katastrophe, erstmal für das Geld, aber wenn dieser Sachverhalt eintritt, dann gibt es noch viel, 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 viel größere Probleme, ja, weil wer produziert dann unser Essen oder was passiert mit irgendwelchen Produkten, die hergestellt werden müssen, um irgendwas zu tun? Also, das ist ja sehr unwahrscheinlich, ja. Also, dass die komplett pleite gehen, sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn man jetzt mal einen Zweiten Weltkrieg oder sowas anschaut, in der jüngeren sozusagen Geschichte, die wir so noch zumindest, also nicht miterlebt haben, aber zumindest noch einen Bezug dazu haben, sind die Unternehmen ja auch irgendwie weitergeführt worden. Ja, oder nicht alle, aber einige, die großen. Ja, also weil man die ja braucht, um die Infrastruktur irgendwie aufrechtzuerhalten. Also dieses Risiko würde ich jetzt eher nicht sehen. Kann natürlich aber sein, dass die Unternehmen vom Wert her stark fallen. Ja? Also man muss ja auch ein bisschen immer trennen, geht ein Unternehmen pleite oder ist nur der Wert von dem Unternehmen sehr niedrig, weil halt die Investoren nicht mehr bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und das sage ich jetzt nicht. Es gibt ja den Herrn Habeck bei uns, der hat ja auch gesagt, ein Unternehmen ist ja nicht pleite, sondern es hört ja nur auf zu produzieren. Kleiner Spaß am Rande. Also die Frage muss man sich eher stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit so einem Investment x Prozent verlieren kann. Und je mehr ich streue, je mehr ich auf unterschiedliche Branchen, Länder und so weiter setze, desto stärker sinkt das Risiko, dass ich einen großen Verlust erziele. Aber natürlich, wenn man die Historie anschaut, und das kann man ja bei einem S&P ganz lange zurück, man kann es bei einem MSCI World, ich glaube 50, 60 Jahre ist da die Historie zurück, kann man ja sehen, dass es durchaus mal Phasen gab, wo man 50, vielleicht auch 60% verlieren kann. Aber der Punkt ist, beim DAX, ich glaube, der Maximum Drawdown vom DAX, also deutschen Aktienindex, war irgendwie 85%. Ja? Und vom MSCI World, meine ich, ist der nur so bei 50% oder 60%. Da sieht man ja schon an diesen beiden Beispielen, wenn ich nur in damals war es noch 30 Aktien im DAX, jetzt sind es ja 40, aber wenn ich nur in wenige Aktien investiere, ist mein Risiko natürlich signifikant höher, als wenn ich in die ganze Welt investiere. Jetzt mal salopp gesagt, meinetwegen Europa geht es vielleicht schlecht oder Deutschland geht es ganz schlecht oder Österreich geht es ganz schlecht, aber deswegen kann es ja trotzdem, was weiß ich, China sehr gut gehen oder Amerika sehr gut gehen und das hebt sich ja auf. Wenn man jetzt überhaupt nicht mehr an Globalisierung oder an Wirtschaft und Marktwirtschaft glaubt, dann ist vielleicht die Aktienanlage auch nicht so das Richtige, nur dann wahrscheinlich funktioniert die ganze Wirtschaft nicht mehr, dann ist das Geld bei einer Bank auch nicht mehr sicher.
Das ist lustigerweise eigentlich genau die gleiche Meinung, was ich immer wieder in gewissen Podcast-Folgen und so sage, dass ich genauso sage, wenn dieser unwahrscheinliche Fall wirklich eintreten sollte, dass alle Firmen pleite gehen in einem so einem riesigen Konstrukt, dann haben wir ganz andere Probleme, weil, so wie du sagst, dann gibt es keinen Strom mehr, dann gibt es kein Wasser mehr, also dann haben wir wirklich gravierende Probleme. Aber wenn man es jetzt runterbricht, Thema Wirecard, das ist ja auch natürlich nach Österreich geschwappt, jetzt haben wir eine Aktie drinnen, wurscht, ob es jetzt so eine Geschichte wie Wirecard ist oder einfach nur anderweitig pleite geht. Was passiert dann mit meinem ETF?
Also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen ETF, mach mal ein einfaches Beispiel, da sind 10 Aktien drin, ja, was eigentlich nicht gibt, aber nehmen wir mal, es wäre so, und die sind alle gleichgewichtet, jede Aktie hat 10% Gewicht. Wenn jetzt eine davon auf Null fällt, weil die pleite geht, dann hast du ja immer noch 9 Aktien mit 10%. Also was würde passieren? Der Kurs von dem ETF würde von 100, 10 mal 10, auf 90 Euro fallen. Dann hättest du halt 10%, ein Zehntel von deinem Vermögen sozusagen wäre weg. Genau, es könnte aber jetzt zum Beispiel sein, ein hypothetisches Beispiel, da sind 2 Banken drin. Ja? Eine Bank geht pleite. Und was wird denn mit der anderen Bank passieren? Die kann sich plötzlich einen Markt aufteilen und der Konkurrent ist weg. Vielleicht steigt die ja dann auf 12%, auf 12 Euro. Dann hast du zwar immer noch einen Verlust gemacht, aber du bist dann bei 92 Euro. Obwohl du die eine Aktie mit 10 verloren hast, die andere gestiegen ist, hast du halt vielleicht nur 8 Euro verloren. Ja? Und das ist ja der Punkt, warum es so sinnvoll ist, in verschiedene Segmente zu streuen. Und wir reden ja jetzt hier nur über das Segment der Aktien. Ja? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil, also man muss immer unterscheiden, finde ich, also was ist der Zweck meiner Anlage? Ja? Und ich würde jetzt mal unterstellen, von den meisten Leuten ist einfach Geld auf die Seite legen, möglichst rentabel, damit man im Alter einfach genug Kohle hat, um davon leben zu können. Und was schon aus meiner Sicht sehr zu kurz kommt, gerade bei jungen Menschen auch, das Thema über Asset Allocation, also wirklich die Verteilung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen zu verteilen. Ja, weil alle irgendwie in der Denke immer noch haben, die Aktienmärkte laufen super, Apple und so weiter, es geht so weiter, diese ganze schöne Performance. Das war in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren war das so. Heißt aber ja nicht, dass es in den nächsten 10, 15 Jahren ist. Und ich bin da schon derjenige, der da stark auch ermutigt zu sagen, vergesst die anderen Anlageklassen nicht. Also Anleihen oder Zinsanlagen sind jetzt auch wieder attraktiv mit 2, 3, 4%. Gold, Höchststand, ja, seit einem Jahr oder so geht der Goldpreis quasi nur nach oben, ja, ist auch eine Anlage oder ein Vehikel. Kryptowährungen will ich gar nicht anfangen, ja. Und ich kann nur sagen, habe ich auch bei mir auf dem Kanal veröffentlicht, wie ich investiert bin. Ich habe so ein Spieldepot. Mein Vermögen ist mit meiner Frau zusammen. Ja, wir haben uns entschieden, es zusammenzupacken. Und nachdem ich da in einem Großdepot nicht immer rumfummeln darf, ja, hat sie gesagt, hier, also nimm den Betrag raus, da kannst du machen, was du willst, aber den Rest fasst du bitte nicht an oder nur mit meiner Absprache halte ich mich auch dran. Und in diesem Hauptdepot haben wir, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so ungefähr, würde ich sagen, 60% Aktienquote. Dann haben wir ein bisschen Gold. Wir haben auch ein paar Anleihen, die sind jetzt allerdings abgeschmolzen, weil wir eine Wohnung renovieren gerade. Das habe ich aber auch im Video erklärt. Da habe ich noch ein paar Einzelaktien, ja, aber was ja auch Aktienquote ist. Und so ist mein Portfolio. Ärgere ich mich? Nee, überhaupt nicht, weil zum Beispiel, ich habe auch noch ein bisschen Kryptowährungen, so die letzten Monate, Gold ist gestiegen, super, die Aktienmärkte sind auch gestiegen, okay. Anleihen jucken mich nicht, da habe ich glaube ich 2,6% Rendite oder so gehabt. Ich freue mich, wenn ich in unterschiedlichen Marktphasen mit unterschiedlichen Anlageklassen irgendwelche Erträge haben kann und das alles irgendwie schwankt und dass es auch mal nach unten geht, das ist für mich normal. Aber wenn man eben verschiedene Anlageklassen hat und das ein bisschen vom Risiko her streut, dann ist das alles schön geglättet und das lässt mich einfach sehr, sehr ruhig schlafen.
Und das ist im Endeffekt eigentlich das Wichtigste, dass du ruhig schlafen kannst mit deinen Investments und trotzdem im Schlaf eigentlich die Renditen erwirtschaftest. Wir gehen ja Gott sei Dank schon in eine gewisse Richtung, dass das Thema Finanzbildung immer mehr in die breite Masse kommt. Das heißt ETFs, Aktien, es wird normaler gefühlt. Also nicht überall und es dauert natürlich noch einige Zeit. Wir arbeiten ja da gemeinsam eigentlich daran an dem Thema. Und was würde jetzt passieren, wenn jetzt jeder in ETFs investieren würde? Weil viele sagen ja, oh, ich investiere nicht, obwohl sie dann irgendwo anders wieder ein Fondsprodukt oder irgendwas haben. Aber was würde jetzt passieren, wenn alle in ETFs investieren?
Also erstmal finde ich es irgendwie cool, wenn alle in ETFs investieren würden. Ich suggeriere dadurch, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie sie breit gestreut zu niedrigsten Kosten Vermögen aufbauen können. Ja, die Geldanlage mit ETFs oder mit Fonds, aber Fonds sind halt tendenziell ein bisschen teurer, deswegen ETFs meine Empfehlung, lösen halt viele Probleme bei der Geldanlage. Zum Beispiel das Thema Diversifikation, das Thema, muss ich mich selbst um irgendwie ein Portfolio zusammenstellen, kümmern oder nehme ich irgendwie ein Standardprodukt. So, und wenn jetzt alle in ETFs investieren, dann, also es gibt so ein paar, sagen wir mal, wenn man jetzt mal nach den wenigen Kritikpunkten nach ETFs so googelt, also was ist schlecht an ETFs, dann gibt es immer einen Punkt, der sagt, wenn jetzt alle sozusagen blind in ETFs investieren, weil in einem Index, also ein ETF bildet ja einen Index ab und der Index hat ja eine bestimmte Regel. Also beim MSCI World, die größten Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung und dann noch eine entsprechende Gewichtung. Und da steckt ja überhaupt keine qualitative Aussage dahinter, ob jetzt zum Beispiel, ich glaube an eins dürfte wahrscheinlich immer noch Apple oder Microsoft oder so stehen, dass ob das jetzt ein gutes Investment ist oder nicht, sondern es wird einfach nur investiert in den Wert, weil es halt im Index drin ist. Ja. Und das ist halt einer der Kritikpunkte, die dann sagen, ja, okay, aber dann, wenn alle jetzt in ETFs investieren, dann kaufen die alle nur den Index und der Index hat eigentlich keine qualitative Funktion mit dabei. Und da scheiden sich eben so die Geister, weil die andere Alternative wäre ja, man wählt aktiv selber verschiedene Aktien aus. Und da gibt es aber halt leider dann auch wieder zig Studien, die dann sagen, okay, aktives Management lohnt sich halt in vielen Fällen nicht. Nicht unbedingt, weil die Menschen, die das dann auswählen, schlecht sind, sondern weil die Gebühr, die sie dafür nehmen, zu teuer ist. Ja? Und deswegen ist es halt oft so, dass so aktiv gemanagte Fonds den Index nicht schlagen. Und deswegen ist es besser, den Index zu kaufen über den ETF. Also ist ja sehr hypothetisch, wenn jetzt alle ETFs kaufen. Ich glaube, da braucht man sich keine großen Gedanken drüber machen. Soweit sind wir noch lange nicht. Ich meine, der gesamte Fondsmarkt ist, also von allen Geldern, die in Investmentfonds investiert sind, machen ETFs, meine ich, irgendwie so 20% aus. Also da ist noch viel, viel mehr Geld in klassischen Investmentfonds oder auch in Sondervermögen für so Firmen und so weiter, Pensionskassen investiert, als wir jetzt in dem Teilsegment ETFs.
Wir haben ja schon besprochen, dass in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung und dass es so ein leichter Zugang ist für Investments, dass das wirklich eine gute Richtung ist. Welche Voraussetzungen sollte jetzt mein ETF haben oder ein ETF haben, um für Anfänger interessant zu sein?
Wir sagen immer zu Brot- und Butter-ETFs, ja, also sind so die Standardprodukte und das sind halt immer Produkte, die breit gestreut sind, die, würde ich mal sagen, mindestens 500, 600 Aktien haben. Und da gibt es halt so Klassiker, das ist dann, wenn man sich alle Aktien auf der Welt vorstellt, die es so gibt, ja, dann kann ich die halt in verschiedene Segmente einteilen. Ein Segment könnte sein Aktien aus den Industrieländern, also USA, Europa und so weiter. Und dann gibt es Aktien aus Schwellenländern, was weiß ich, Lateinamerika, Asien und so weiter. Das ist so eine gängige Klassifizierung und darunter halt dann die entsprechenden Länder. Sowas könnte man zum Beispiel machen. Ja. Ich finde aber auch, man könnte jetzt zum Beispiel nur mit einem MSCI World ETF zum Beispiel starten. Den hast du vorhin ja auch angesprochen, da sind 1600 irgendwas Aktien drin. Das ist auch breit gestreut, hat jetzt keine Schwellenländer drin. Also man muss nicht unbedingt in Schwellenländer. Vorhin hatte mich jemand auf dem Börsentag da angesprochen, ob man ein spezielles Produkt da nehmen sollte. Und der hatte dann wieder Aktien, Industrie und Schwellenländer mit drin. Ja. Also wie gesagt, ich würde mich, wenn man sich jetzt wirklich komplett neu einsteigt, also noch gar nichts vorher gemacht hat, noch nie eine Aktie gekauft hat, dann ist ein weltweit breit gestreuter ETF, der mindestens mal 500, 600, vielleicht 1000 Aktien drin hat, die beste Einstiegsmöglichkeit. Gerade wenn man jetzt über einen Sparplan oder sowas reingeht, dann kann man eigentlich überhaupt nichts falsch machen, ja, weil da ist es noch nicht so relevant, ob das jetzt 10% oder 8% oder 8,5% steigt. Da ist eher mehr da mal wichtig, den Zugang überhaupt mal zu haben und sich mal mit der grundsätzlichen Entwicklung eines Aktien- oder ETF-Portfolios eben auseinanderzusetzen und deswegen immer breit gestreut. Was ich nicht machen würde, ich würde keinen DAX-ETF kaufen, ich würde keinen ATX-ETF kaufen, ich würde keinen SMI, also Schweiz-ETF kaufen, sondern wirklich sagen, die ganze Welt. Ja? Und das kann man sich auch nochmal, vielleicht nochmal, um es ein bisschen emotionaler zu machen, auch einfach überlegen, was konsumiert man denn? Ja? Man konsumiert ja jetzt auch nicht nur österreichische Produkte oder deutsche Produkte, sondern man hat vielleicht ein Handy. Das kommt auf jeden Fall mal entweder aus Amerika oder aus Asien. Ja? So, man hat vielleicht Klamotten an von Nike, das ist, wo auch immer das jetzt produziert wird, aber es ist ein amerikanisches Unternehmen. Man geht zum Chinesen zum Essen, da wird auch jetzt nicht nur Regionales zubereitet. Ja? Also man bewegt sich ja in einer globalen Welt und es macht für mich allein aus dessen Betrachtung heraus schon total Sinn, auch global zu investieren. Ja.
Meine Meinung, ich sage immer ganz gerne, mit anderen Augen durch die Welt gehen, und das schaffst du mit dem Investieren eigentlich, weil sobald du verstehst, dass dieses Unternehmen für diese Palette an Produkten im Supermarkt zum Beispiel verantwortlich ist, dann versteht man das auch ganz anders. Also ich bin da absolut deiner Meinung und ich finde es auch gut, dass du, also wir erfinden das Rad ja nicht neu, zusammen, und das ist trotzdem immer wieder cool, wenn man dann wirklich von Experten auch hört, wie ihr damit umgeht oder wie ihr da mit dieser Thematik reingefunden habt, und das ist wirklich spannend.
Vielleicht noch kurz einen Aspekt dazu, weil du es gerade mit dem Supermarkt gesagt hast auch, ja. Das ist ja auch, das hat, jetzt schließen wir quasi wieder den Kreis, wo wir am Anfang sehr über Mindset und so gesprochen hatten. Es gibt auch oftmals so Situationen, wo es dann heißt, oh, die Preise steigen immer und die da oben verdienen sich, machen sich die Taschen voll, ja. Natürlich ist es im Zweifelsfall auch richtig. Aber was, dann kann ich mich ja jetzt beschweren, ich kann schimpfen, ich kann über Regulierung klagen, ja, und fordern, oder ich kann einfach Teil des sein. Und Teil des sein heißt, ich kaufe mir einfach die Aktien, ich beteilige mich an dem Unternehmen, und wenn die es, warum auch immer, irgendwie hinkriegen, Preise durchzusetzen, die dann die Konsumenten auch bezahlen, ja, dann kann ich mich natürlich drüber beschweren, aber wenn ich gleichzeitig Aktionär bin, profitiere ich auch davon. Und so ist ja das Gleiche, wie wenn ich im Supermarkt stehe und da sehe, alles voller, was weiß ich, Milka-Produkten, ja, und das ist alles, weiß gar nicht, welche Firma dahinter steht.
Mondelez.
Ja, genau, Mondelez. dann werde ich halt vielleicht Aktionär, weil es scheint ja irgendwie, irgendwas scheint ja gut zu machen, ja, dass die Produkte halt vom Konsumenten gekauft werden. Ja.
Brauche ich jetzt mehrere ETFs, um zu streuen, oder reicht ja eher einer oder vielleicht zwei?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man jetzt sein Portfolio aufbaut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, man macht nur die Industrieländer, dann würde ich sagen, ja, macht vielleicht schon Sinn, irgendwann mal zu überlegen, wie geht man mit den Schwellenländern um. Ja, also da kann man ja auch eine Grundsatzentscheidung für sich treffen, sagen, nee, ich bleibe bei den Industrieländern, weil die Unternehmen, die da aktiv sind, die haben natürlich auch Business in den Industrieländern, aber mir ist es vielleicht irgendwie lieber, da in Unternehmen zu investieren, die vielleicht in einem, sag ich mal, sicheren Rechtsrahmen agieren, ja, und das Risiko in den jeweiligen Märkten kann von den Unternehmen besser gemanagt werden, ja, als wenn ich das managen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, man könnte nochmal überlegen, auch Large, Mid und Small Cap, also große, mittlere und kleine Aktien, weil in diesen großen Indizes sind in der Regel keine Small Caps drin, ja, könnte man überlegen, will ich die drin haben oder nicht. Aber so wirklich für den 0815-Anleger, der einsteigt, da reicht ein ganz simples, weltweit gestreutes Investment.
Du hast zwar am Anfang gesagt, am besten heute anfangen, aber lohnt sich jetzt noch der Einstieg bei globalen ETFs? Weil in den letzten Jahren, so wie du es eh schon gesagt hast, ist eigentlich immer alles nach oben gegangen. Lohnt sich es trotzdem noch, dass man einsteigt?
Die Frage ist doch immer, was ist die Alternative? Ja. Und auch wieder Mindset, glaube ich, eher. Ja. Kein Mensch, also ich weiß es nicht, wenn du es weißt, super, aber ich weiß es nicht, ja, und ich glaube nicht, dass man es richtig vorhersehen kann, was in der Zukunft passiert, ja. So, also muss ich, also das Einzige, was man einigermaßen sicher sagen kann, ist, dass wenn der Kapitalismus und die Marktwirtschaft funktioniert, wenn also auf der ganzen Welt Leute jeden Tag irgendwie aufstehen werden, um irgendwie versuchen, Geld für sich zu verdienen und irgendwie versuchen, eine Wertschöpfung zu kreieren, dann wird das am Ende in den Unternehmen logischerweise gebündelt, diese ganze Arbeitskraft. Ja. Und die Grundsatzfrage, die ich mir überlegen will, ist einfach, will ich an dieser geballten Wirtschaftskraft, will ich da teilhaben? So. Und natürlich, wie jede Wirtschaft, wie aber auch jede Immobilie, ja, also wir schauen hier aus dem Fenster, hier sind ein paar Immobilien, da sind aber auch eine Menge Baustellen. Da würde ich sagen, bevor die Baustellen gekommen sind, waren die Immobilien wahrscheinlich mehr wert. Jetzt sind sie gerade vielleicht ein bisschen runter, weil nebendran gebaut wird. Wenn die mal fertig sind, sind sie wieder oben. Ja, also die schwanken ja auch, man sieht es halt nur nicht, ja, weil man da halt nicht jeden Tag einen Preis irgendwie ablesen kann. Bei den Börsen kann man es ablesen. Ja, also deswegen Grundsatzentscheidung, will ich in Aktien, ja, nein. Will ich am Vermögensaufbau und an der Produktivität der Wirtschaft irgendwie partizipieren und das global, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dann muss ich investieren. Und was ist die Folge davon? Dass es natürlich nicht geradlinig nach oben verläuft, aber wenn ich diese Schwankungen aushalte, werde ich halt langfristig mit, keine Ahnung, 6, 7, 8% Rendite pro Jahr belohnt. Wenn ich es nur auf ein Sparbuch packe, dann kriege ich halt nur 2%. Und wenn ich Pech habe, geht die Bank pleite, dann habe ich gar nichts mehr. Oder vielleicht noch Einlagensicherung, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja? Es ist eine Grundsatzfrage und deswegen eigentlich irrelevant. Und wenn ich jetzt viel Geld hätte, dann sagen wir, ich kriege eine Erbschaft, will ich jetzt investieren, würde ich wahrscheinlich nicht alles jetzt investieren, sondern ich würde mal anfangen, würde mich mit dem beschäftigen, würde ein Gefühl für mich selber auch entwickeln, würde mir überlegen, da sind wir wieder bei der Allokation, muss es wirklich alles in Aktien sein, mache ich nicht über 50%, wie investiere ich die 50%, vielleicht in 5 Raten über die nächsten 2 Jahre verteilt, dann habe ich so einen Durchschnittskosteneffekt, also gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, aber die sind alle nicht aus meiner Sicht so schwer zu treffen, sondern da muss man auch kein Finanzwissen, glaube ich, haben oder denke ich mal, da muss man sich einfach nur überlegen, was passt zu mir, welche Risiken will ich eingehen und was ist für mich, was fühlt sich für mich als guter Weg an.
Das sind eigentlich schöne Schlussworte. Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Markus. Danke. Es war wirklich super.
Ja, danke. Das ist mir auch echt immer eine Herzensangelegenheit. Ich mache das immer sehr gerne. Ich versuche zumindest immer, das auf, ich sage mal, eine einfache Sprache zu verpacken, ja, weil Finanzen ist aus meiner Sicht nicht einfach. Wenn man tief einsteigt, ist natürlich schwer, ja, aber so der erste Einstieg und die grundsätzlichen ersten Schritte, dazu braucht man kein Experte sein, das kann man mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen einlesen ganz gut hinkriegen. Und wir versuchen, ihr ja auch, ja, da immer das Beste da, oder die Leute dazu unterstützen und ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und das war das Interview mit Markus Jordan, CEO von Xtradef. Sehr sympathisch, wie ich es anfangs schon erwähnt habe. Und auch ich habe einiges lernen dürfen. Das ist immer wirklich cool, wenn man lernt nämlich nie aus. Und hast du jetzt weitere Fragen um das Thema ETFs oder zu einem anderen Inhalt dieser Folge, dann schreib uns auf Instagram und lass uns bei der Gelegenheit gleich ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.